Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Was macht die Landwirtschaft widerstandsfähig gegen die Folgen des Klimawandels? Dazu ein Gespräch mit Ralf Bloch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Einen speziellen Weg geht ein Betrieb in Niedersachsen. Wir stellen die Mikrofarm Ammerland vor. Vom Gemüseanbau zur Wüste, die spanische Region Murcia und Frankreichs Karte der kühlen Orte, eine Neuheit in Europa. Zu Beginn wollen wir aber über neue Vorschläge für den Umgang mit Hitze und Reaktionen darauf sprechen. Die SPD-Ministerinnen und Minister in der Bundesregierung haben Vorschläge für den künftigen Umgang mit Hitze, Dürre, Niedrigwasser und anderen Folgen des Klimawandels gemacht. Katharina Thoms in unserem Hauptstadtstudio. Was genau steht in diesem Papier?
Zentral ist die Forderung, eine Gemeinschaftsaufgabe zu schaffen für Klimaanpassung und Naturschutz. Das will man in dieser Legislatur schaffen. Also man gibt sich da durchaus noch knappe 3 Jahre Zeit. Und es geht darum, das Grundgesetz zu ändern, um zu sagen, der Bund ist in Zukunft zuständig für Vorgaben, verbindliche Vorgaben für Länder und Kommunen, um eben zum Beispiel sowas wie Hitzeschutz, Klimaanpassung eben, aber auch Naturschutz als Klimaanpassungsvorhaben vorzugeben, also verbindliche Vorhaben davor zu geben, aber eben auch die Finanzierung zu sichern. Das heißt, der Bund wäre dann eben auch dafür da, das Geld zu geben. Bis es soweit ist, fordert die SPD und die Ministerien noch diverse andere Dinge, zum Beispiel einen nationalen Hitzeaktionsplan im Bereich Gesundheit. Der betriebliche Hitzeschutz müsse verstärkt werden. Man will da ein Sofortprogramm starten, bis es diese Gemeinschaftsaufgabe gibt und zum Beispiel auch im Baubereich energetische Sanierung von Krankenhäusern, Kitas oder Schulen fördern und eben auch nochmal klar machen, der Naturschutz ist ein Helfer in der Klimakrise und da eben mehr Geld reinzugeben.
Wie sind diese Vorschläge einzuordnen?
Also diese Gemeinschaftsaufgabe, die zentrale Forderung, die wird ja schon seit ein paar Tagen intensiver diskutiert und die ist tatsächlich ja im Koalitionsvertrag auch vereinbart worden von Unionsparteien und der SPD als Prüfauftrag. Also man solle das prüfen. Dazu muss man sagen, es gibt schon ein Rechtsgutachten auch aus der Zeit der Ampelregierung, weil man das da auch schon eigentlich vorhatte. Und das zeigt auch durchaus konkrete Möglichkeiten auf, wie man das Ganze verankern könnte. Also man steht nicht mit leeren Händen jetzt da. Die Umweltminister der Länder hatten das im Mai auf ihrer Konferenz auch schon bekräftigt, dass sie das gerne wollen, dass sie das unterstützen, dass man das einführt, so eine Gemeinschaftsaufgabe. Und ja, mein Eindruck ist einfach, dass man jetzt aktuell natürlich diesen Dürre- und Hitzesommer nutzt, um das Thema nochmal auf die Agenda zu setzen. Wenn man auf die anderen Vorschläge guckt, da geht es ja auch zum Beispiel darum, mehr Geld in bestehende Programme, zum Beispiel für Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen oder Klimaanpassungsmanagerinnen und Manager auf kommunaler Ebene zu fördern. Das ist natürlich mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen im Herbst auch nochmal zu sehen, die ja jetzt gerade noch laufen. Und ja, da ist allerdings auch viel Widersprüchliches drin. Co-Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, hat das scheinheilig genannt, weil eben aktuell auch Geld aus dem Klimaschutzfonds verschoben wird in andere Ecken, um da Haushaltslöcher zu stopfen.
Welche Chancen siehst du, dass diese Vorschläge oder auch ein Teil davon nur umgesetzt werden?
Also das eine ist eben diese mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen, dass man da vielleicht aktuell noch mal mehr Geld raushandeln kann. Das ist auch ein klares Ziel von Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD. Wenn man auf die Gemeinschaftsaufgabe guckt, da würde ich sagen, das ist schon ein ziemlich dickes Brett, was man da bohren müsste. Eben wie gesagt, man braucht eine Grundgesetzänderung mit 2/3 Mehrheit. Grundsätzlich ist Linke und Grüne in der Opposition da schon mit im Boot. Aber man gibt sich ja auch diese 3 Jahre, weil die Unionsparteien haben schon eher Abstand und Kritik geäußert. Also die sind da jetzt nicht unbedingt gleich mit dabei. Und da müsste man, glaube ich, ziemlich lange und viel verhandeln und auch noch viele Fragezeichen. Da geht auch viel durcheinander, gerade in der Diskussion, dann nochmal auflösen. Es ist also nichts, was schnell passiert, aber man hat sich ja eben ein bisschen Zeit gegeben. Interessant finde ich noch einen anderen kleinen Aspekt. Man will einiges auch aus dem Klimasozialfonds finanzieren. Dinge, die eben kurzfristiger gemacht werden können. Das ist EU-Geld aus dem europäischen Emissionshandel. Für einkommensschwache Gruppen ist das gedacht. Dafür muss Deutschland aber einen Klimasozialplan vorlegen und den gibt es aktuell noch nicht. Also da müsste auch dann nochmal Hausaufgaben gemacht werden.
Vorschläge aus der SPD zum Umgang mit Hitze und anderen Auswirkungen des Klimawandels. Katharina Thoms erläuterte sie. Dankeschön nach Berlin. CARO. Das Kürzel steht für klimaresiliente Anbauverfahren zur Risikooptimierung und ist ein Forschungsvorhaben zur Anpassung von Pflanzensystemen an den Klimawandel. Wir erleben gerade einen Sommer der Extreme, haben wir gerade drüber gesprochen. Hitze, Dürre, wochenlang kaum Regen. Vor gut 2 Jahren startete das Forschungsprojekt CARO, finanziert vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. 5 verschiedene Institutionen beteiligen sich, so auch die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, HNEE. Dr. Ralf Bloch ist dort Professor für Agrarökologie und nachhaltige Anbausysteme. Was er zu Beginn des Projekts schon wusste und schon hatte, war eine Datengrundlage aus 3 verschiedenen Anbauräumen im Norden, Osten und Südwesten Deutschlands. Ich fragte ihn, ob diese Agrarsysteme in den 3 Regionen unterschiedlich auf den Klimawandel reagieren.
Ja, das ist in der Tat so, Frau Kuhlmann. Wir haben ja 3 Fokusregionen in Nord, Süd und in Ostdeutschland. Und gerade in Ostdeutschland haben wir natürlich eine spezielle Situation, weil wir dort die geringsten Jahresniederschläge haben und die sandigsten Böden. Also dort zeigen sich die Folgen des Klimawandels eben am extremsten.
Das Projekt CARO hat 3 Ziele, 3 wesentliche Ziele. Die Produktionssysteme anpassen, die Widerstandskraft beim Pflanzenanbau stärken und trotzdem weiterhin hohe Erträge gewährleisten. Wie weit ist man in der Zeit, in der das Projekt bisher läuft, gekommen mit dem Umsetzen dieser Ziele beziehungsweise mit den Überlegungen, was sich denn ändern müsste?
Ja, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde bearbeitet im CARO vor allem den Teil, wo es um die Praxisforschung geht. Das heißt, wir gehen direkt in Betriebe hinein, in den Fokusregionen und probieren die in CARO entwickelten Strategien wirklich in der Praxis umzusetzen und zu testen und dann eben entsprechend weiterzuentwickeln. Also ein Ziel ist zum Beispiel, eine permanente Bodenbedeckung hinzubekommen durch Zwischenfrüchte, Untersaaten. Und so sind wir beispielsweise auf dem Landwirtschaftsbetrieb von Thünoril aktiv, wo wir dann wirklich Winterweizen, Reinsaat im Vergleich zu Gemengeanbau testen, um eben zu schauen, ob wir dadurch auch den Boden besser bedeckt bekommen, ob wir auch dadurch zusätzlich auch noch einen anderen Ertrag generieren können, beispielsweise durch den Leindotter, den wir als Gemengepartner mit drin haben. Und es ist wichtig, dass wir halt die Dinge, die wir hier im Projekt entwickelt haben, dass wir sie halt auch wirklich auf Praxistauglichkeit testen.
Was hat sich dabei denn schon als gut herausgestellt?
Ja, in diesen Tastversuchen, die müssen natürlich erstmal mehrjährig durchgeführt werden, damit man belastbare Ergebnisse hat. Aber es zeigt sich eben in Einzeljahren, dass gerade dieser Mischfruchtanbau durchaus eine gute Alternative sein kann. Vor allem, wenn man eben noch Kulturen mit drin hat, die man auch noch wirtschaftlich gut vermarkten kann. Es geht aber auch prinzipiell darum, die Biodiversität zu erhöhen, um vor allem eben auch auf verändertes Schaderregerspektrum gut vorbereitet zu sein, um auch Pflanzenschutzmittel entsprechend effizienter einsetzen zu können. Denn gerade auch durch den Klimawandel sehen wir auch eine Veränderung, eben was den Schaderregerdruck angeht. Also das heißt, unsere Versuche zahlen immer auch verschiedene Ziele ein.
Welche Kulturen haben sich denn bisher schon als zukunftsfest erwiesen?
Wir probieren vor allem jetzt hier gerade in Brandenburg, doch auf den sehr sandigen Standorten mit Kulturen zu arbeiten, die hier so eine gewisse Trockenheitstoleranz mit sich bringen. Das sind vor allem eben bei Körnerleguminosen die Kichererbsen, mit der wir gerade viel arbeiten, aber auch bis hin zu den Pseudocerealien wie Buchweizen oder Amaranth, die zukünftig in bestimmten Nischen eine Rolle spielen können. Aber sie sind ein Beispiel dafür, dass wir eine stärkere Diversifizierung brauchen im Ackerbau, um eben auch Risiken zu streuen. Aber auch Kulturen wie die Sonnenblume werden zukünftig eine größere Rolle spielen. Aber auch eben Kulturen im Ackerfutterbau, wie zum Beispiel die Luzerne, die eben noch auch bei Trockenheit einfach an tiefer liegendes Wasser herankommt.
Was muss sich denn bei den Produktionssystemen verändern, also bei der Art und Weise, wie Landwirte mit ihren Böden umgehen, wie sie darauf arbeiten?
Ja, ein wesentliches Ziel ist es natürlich, Wasser zu halten, Wasser zu speichern. Also die Schwammfunktion des Bodens muss wirklich deutlich verbessert werden. Das bekommen wir hin, indem wir Mulchauflage haben, indem wir Humusaufbau betreiben, indem wir so nicht durch die Bodenbearbeitung noch dem Boden die Restfeuchte entziehen. Das ist ganz entscheidend. Aber das möchte ich hier noch betonen, das sind Dinge, die wir auf der Feldebene machen, auf dem Acker direkt. Wir müssen aber, und das zeigt gerade dieses Jahr, noch viel stärker auch im Landschaftskontext denken. Das sind Dinge, die auch noch übers Karo-Projekt hinausgehen. Wir haben ja unsere Landschaften in Ostdeutschland wirklich zu Hitzelandschaften entwickelt, weil wir auf großen Schlägen wirtschaften, wo wir kaum noch Deckung haben durch Feldgehölze, durch Bäume. Also auch der Bereich der Agroforstsysteme, die dann schon eher in den Landschaftskontext gehen, sind Dinge, die wir mit betrachten müssen. Also alles, was hilft, die Landschaft zu kühlen und das Wasser in der Landschaft zu halten, damit am Ende auch noch Wasser wieder auch in die Vorflut gehen kann. Da haben wir ja gerade die Situation mit dem Niedrigwasser. Und da bringt es nicht nur auf Einzelmaßnahmen zu schauen, sondern da geht es wirklich um das große Ganze. Und da muss man von der Schlagebene in die Landschaftsebene auch denken. Im Karo-Projekt gucken wir natürlich vor allem auf die Schlagebene, um wirklich die Anbausysteme gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten zu optimieren. Aber ja, meine Erfahrung gerade, die ich auch mit frisch von einer Exkursion mitnehme, ich bin gerade mit meinen Studierenden hier im Rahmen einer Summer School unterwegs, wo es um regenerative Landwirtschaft und Agroforstsysteme geht. Und es hat mir selber auch nochmal erneut die Augen geöffnet, als wir jetzt auf wirklichen sandigen, trockenen Böden hier in Brandenburg und Sachsen-Anhalt unterwegs waren, wie schwer es ist, dort Ackerbau unter diesen Bedingungen zu betreiben. Und wir haben auch gesehen, dass die Ernte dieses Jahr dort auch von den Sonnenblumen und vom Silomais schwierig sein wird. Also wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen.
Jetzt haben die Landwirte ja auch mit dem zu tun, was die Agrarpolitik ihnen abverlangt. Und da sind die Verpflichtungen zu Brachen und Stilllegungen aktuell ein Thema. Ja. Ertragseinbußen werden befürchtet. Ist das kontraproduktiv, gerade in der jetzigen Situation?
Ich halte es schon durchaus natürlich für sinnvoll, dass wir auch Flächen aus der Produktion nehmen, um sie zu regenerieren. Auf der anderen Seite, wenn es uns gelingt, eben im Rahmen der Bewirtschaftung Maßnahmen zu integrieren, wie zum Beispiel eben Mulchsaaten oder auch die Form von Untersaaten, dann können wir natürlich in einer gewissen Weise auch Effekte erzielen, die wir durch die Brachewirtschaft auch reinbekämen. Das ist immer eine Abwägungssache, die man schauen muss. Gerade aber in Bezug auf die Biodiversität, also die Insektenvielfalt, sind natürlich gerade Brachen auch mit mehrjährigen Stauden ganz entscheidend, also wo einfach mal Ackerwildkräuter auch zum Tragen kommen. Das ist natürlich aus anderer Hinsicht wichtig und wir müssen das integrativ denken. Wir können nicht sozusagen den Erhalt der Biodiversität in der Agrarlandschaft ausspielen gegenüber eben der Klimaanpassung und dem Klimaschutz. Diese Dinge sind zusammenzudenken, denn wir reden hier über eine gemeinsame Zwillingskrise. Und ich halte es dafür wichtig, immer zu schauen, dass wir eine gute Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Maßnahmen haben.
Die Landwirtschaft an den Klimawandel anpassen. Das war das voraufgezeichnete Gespräch mit Ralf Bloch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Auch das Mikrofarming ist eine Alternative für manche landwirtschaftlichen Betriebe. Auf kleiner Fläche werden bis zu 30 verschiedene Gemüsearten angebaut. Frühlingszwiebeln, Radieschen, Kohl. Im Ammerland zwischen Oldenburg und Bad Zwischenahn kümmert sich das Ehepaar Hoffmann um große Erträge auf kleiner Fläche. Vanja Budde war dort.
Was wir jetzt ernten müssen, ist dieser Baby-Kohl-Mix. Siehst du hier vorne? Früher haben die in diesem kleinen Farmkonzept das halt alles mit Messer geerntet, ne? Aber es gibt mittlerweile eine interessante Erfindung. So ist das dieser Quick Cut Greens Harvester.
Timo Hoffmann hebt die Erntemaschine. Handlich groß sieht sie aus wie ein Stück Teppich mit langen grünen Fransen.
Das ist eine Salat-Erntemaschine, die einfach nur angetrieben wird hier mit einem Akkuschrauber. Das ist einfach so ein Erntekorb, dann hat das diese Fransen. Hier vorne so ein Messer, was sich immer nach links und rechts bewegt. Und das siehst du dann gleich. Das macht einen sauberen Cut, also einen sauberen Abschnitt.
In wenigen Minuten hat der Mikrofarmer an diesem trüben Donnerstagvormittag im norddeutschen Sommer genug zarte Kohlblätter für den Verkauf geerntet.
Wir haben jetzt für diese Ausgabe diesmal, ich glaube, so circa 25 verschiedene Kulturen geerntet. Ja, also schon eine ganz gute Auswahl, wo die Leute dann rausnehmen können. Genau, ich decke das mal kurz ab. Wir haben das ja hier abgedeckt mit Insektenschutznetzen, weil wir ja nichts spritzen. Und dann müssen wir aber einige Kulturen einfach wegen dem Kohlweißling und wegen Erdflöhen und solchen Geschichten halt schützen.
Vor einem Jahr haben Timo Hoffmann und seine aus den Niederlanden stammende Frau Annemarieke die Ammerland Farm in der Nähe von Bad Zwischenahn und Oldenburg gegründet. Es ist ihre erste Erntesaison. In mehreren großen Außenbeeten und in zwei Gewächshäusern bauen sie auf dem fruchtbaren Boden der Region Dutzende von Gemüsesorten an.
Was brummt da?
Das ist der Ventilator da oben. Das ist einfach, damit ständig Luftzirkulation drin ist im Gewächshaus. Das hilft oder schützt eben, dass sich nicht Krankheiten, Pilze und solche Geschichten halt ansiedeln.
Hier wachsen Tomaten, dicht neben eng gepflanzten Radieschen, Auberginen, Paprika, Kohlrabi und Salat. Insgesamt sind es 60 Kulturen, die das Ehepaar in Handarbeit aussieht, pflegt und erntet. Timo Hoffmann schneidet ein golfballgroßes Radieschen ab.
Ich weiß nicht, magst du mal probieren?
Klar.
Mach dir den ein bisschen sauber.
Mmh. Gut, knackig.
Ne? Ja, nicht holzig.
Nicht holzig, nicht wässrig. Mmh.
Ist gut, ne?
Mmh. Total lecker. Mmh. Und so groß.
Ja.
Timo und Annemarieke Hoffmann haben zunächst aus Gründen der Bürokratie auf ein Ökosiegel verzichtet, arbeiten aber nur mit biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln und Düngern. Sie hatten im Ahrtal einen Bioladen, bevor sie in Tennessee das Microfarming lernten. Das Konzept ist als Market Gardening in den USA ein Gegentrend zu immer größerer, exportorientierter, industrieller Landwirtschaft.
Als wir hier hingekommen sind, haben uns zwei Landwirte gerade gesagt, dass sie aufhören mussten. Die packen es nicht mehr. Und deshalb ist es eigentlich lohnenswert, die Leute wieder aufmerksam darauf zu machen, dass es anders geht. Ich glaube auch, dass dieses Microfarming-Konzept, was eigentlich was Ursprüngliches ist, aber wieder etwas ist, was die Zukunft wieder bestimmen sollte.
Intensive Produktion, regionale Vermarktung ohne lange Transportwege. Die Hoffmanns setzen auf Direktvertrieb. Man kann bei ihnen online eine individuelle Gemüsekiste zusammenstellen und immer donnerstags nachmittags abholen. Dann ist auch der neue Hofladen geöffnet.
Ja. Das finde ich eigentlich das Schönste.
Wenn die Leute dann kommen und die freuen sich darüber und dann...
Aber da auch, dass sie deine Arbeit sehen. Die sehen das Produkt.
Ja, die schätzen das. Also unsere Kunden, die verstehen noch die Arbeit dahinter und sind noch dementsprechend auch bereit zu sagen, okay, ich zahle halt ein bisschen was mehr dafür, ne? Weil A, Qualität natürlich super ist, aber auch, weil sie einfach das unterstützen wollen.
Das neue Gemüseangebot der Ammerland Farm hat sich schon herumgesprochen. Knapp 40 Abonnenten haben Timo und Annemarieke Hoffmann derzeit. Etwa 100 müssten es werden, um das Unternehmen rentabel zu gestalten und vielleicht in Zukunft Mitarbeiter beschäftigen zu können. Dafür wollen sie auch Hotels und Restaurants als Kunden gewinnen, zum Beispiel im nahen Kurort Bad Zwischenahn. Die ersten Kunden sind zufrieden.
Weil ich hier weiß, wie es angebaut wird. Und es schmeckt einfach viel, viel besser als in den Läden. Saftiger, knackiger, es hält länger. Ja.
Schmeckt ganz anders.
Auf das hier haben wir lange gewartet.
Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren noch mehr von diesen Farmen existieren, wo die Menschen einkaufen können.
Microfarming im Ammerland. Vanja Budde stellte das Konzept vor. In der Mongolei beginnt heute die UN-Konferenz zur Bekämpfung von Wüstenbildung. In der Region Murcia in Spanien ist das Phänomen schon länger zu beobachten. Am Anfang steht der Wassermangel. Und was dann folgt, beschreibt Christian Sachsinger.
Ein Blick in den offiziellen Wüstenbildungsatlas Spaniens zeigt, gut 40% des Landes sind betroffen. Wobei Wüstenbildung oder korrekter Desertifikation nicht heißt, dass wie in der Sahara nur noch Sand zu sehen ist. Das Problem ist weniger auffällig, aber nicht weniger gravierend. Die Fruchtbarkeit der Böden geht verloren, weil sich unterirdische Wasservorkommen leeren. Das Schlimme daran, der Zustand lässt sich kaum mehr zurückdrehen. Unfruchtbar gewordener Boden braucht viele hundert Jahre, um sich zu regenerieren. Wenn in Meeresnähe auch noch Salzwasser in die einstigen Süßwasserräume eindringt, ist der Schaden im Prinzip irreversibel. Trocknen unterirdische Wasservorkommen aus, kann es auch passieren, dass die Erde darüber zusammensackt. Besonders stark lässt sich das in der Nähe der Stadt Lorca in der spanischen Region Murcia beobachten. Dort senkt sich der Boden rund 10 cm pro Jahr. Auch in der Stadt Murcia gibt die Erde nach, aber langsamer. Meist reichen jedoch ein paar Zentimeter, damit Häuser Risse bekommen. Die Region Murcia ist insgesamt am stärksten von Desertifikation betroffen. Danach folgen in Spanien unter anderem die bei Urlaubern bekannten Mittelmeerprovinzen Alicante und Almería. Ausgelöst wird Wüstenbildung durch mehrere Faktoren. Trockenheit durch Klimawandel ist nur einer davon. Auch die Landwirtschaft ist Teil des Problems, wenn sie zu viel Wasser abpumpt oder die Böden verunreinigt. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass es Murcia so stark trifft. In der ohnehin schon trockenen Region wurde jahrzehntelang intensiv Gemüse angebaut.
Vom Gemüseanbau zur Wüste, die spanische Region Murcia. Hier gibt es auch staubtrockene Landschaften und kaum Abkühlung. Frankreich erlebte am vergangenen Wochenende den Höhepunkt der 5. Hitzewelle seit Ende Mai. Eine europaweite Neuheit dort ist eine Internetkarte, die alle potenziellen Klimarefugien in Frankreich abbildet. Zufluchtsorte bei großer Hitze also. Mehr dazu von Susanne Krause.
Morgens um 10 zeigt das Thermometer in Nogent-sur-Seine, eine mittelalterliche Kleinstadt, gut 100 Kilometer östlich von Paris, schon 27 Grad an. Trotz der breiten Sonnensegel im Stadtzentrum ist kaum jemand unterwegs. Auf die Frage, ob in Nogent kühle Rückzugsorte ausgewiesen sind, muss ein Rentner erst nachdenken. Davon habe ich noch nichts gehört. Aber zumindest fließt die Seine durch die Stadt. Der Uferweg ist schattig. Kühl sei es jetzt nur im Supermarkt und Apotheke, meint eine Passantin. Eine andere sagt, die Olivinsel, sie ist bewaldet. Dort gibt es Bänke und Spielplätze. Ein lauschiger Ort. Die lange, zentral gelegene Halbinsel steht neben anderen Orten in Nogent-sur-Seine wie Camille-Claudel-Museum, Stadtbücherei und Schwimmbad auf der neuen Webkarte für Klimarefugien bei Hitzewellen. 42.000 potenzielle Refuge Climatique listet sie landesweit auf, erklärt Elodie Briche. Die Klimatologin ist bei der ADEM, der staatlichen Energiewendeagentur, für das Thema urbane Hitzewellen zuständig. Auf der Karte sind Orte markiert, die potenziell als Frischzonen gelten, Grünanlagen und überwachte Badeorte, Museen, Kulturzentren und ähnliches. Um aber bestimmen zu können, ob ein Ort wirklich ein Klimarefugium ist, setzen wir auf die konkrete Mithilfe von Ortskundigen, von Nutzern und Anwohnerinnen. Sie sollen die Karte im Web mittels eigener Erfahrungen anreichern. Indem sie angeben, wann der Ort zugänglich ist, ob der Zutritt kostenlos ist oder nicht, ob es dort wirklich kühler ist oder nicht.
Les heures d'ouverture, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est vraiment un refuge climatique?
Als Pionier in Frankreich gilt Toulouse im tiefen Süden. Vor 2 Jahren startete das Öko-Ingenieurbüro Tribu dort mit Universität sowie Stadt- und Kreisverwaltung ein Projekt zur Schaffung lokaler Klimarefugien. In Workshops bringt die Bevölkerung Vorschläge ein. Zusammen mit der ADEM betreibt Tribu nun auch den landesweiten Mitmachatlas, dessen Basis die Daten des Nationalen Geographie-Instituts. Anfang August wurde die Übersicht über mögliche Klimarefugien online gestellt und ging viral. 25.000 Klicks, mehrere tausend Posts mit Auskünften. Elodie Briche hofft auf weitere massive Bürgerbeteiligung. Anhand der Karte lässt sich der Umgang mit künftigen Hitzewellen besser planen, denn sie macht auf einen Blick deutlich, wo eventuell zusätzliche Klimarefugien gebraucht werden. In Paris ist das schon lange ein Thema. 2018 veröffentlichte das Rathaus seine erste Webkarte mit 1400 Anlaufstellen bei Hitzewellen. Auf deren Daten basiert die App eines Sozialvereins. Und die wurde von Entourage ausgeweitet auf die speziellen Bedürfnisse der Personengruppen, um die sich der Hilfsverein in Paris und andernorts kümmert. Menschen ohne Obdach und solche, die in Armut oder sozial isoliert leben. So listet die App öffentliche Gebäude mit Klimaanlage auf, berichtet Entourage-Mitarbeiterin Emma Cerceau. Im Rathaus des 19. Pariser Arrondissements steht Bedürftigen ganztags ein Kühlerraum mit Sitzmöglichkeit offen. Die App gibt an, wo man seine Wasserflasche kostenlos auffüllen kann und wo es Duschen gibt. Gerade Obdachlose brauchen diese Abkühlung dringend. In Frankreich klingt gerade die 5. Hitzewelle seit Mai ab. Der Ruf nach einem verbrieften Recht auf einen kühlen Rückzugsort wird immer lauter.
Klimarefugien, Susanne Krause war das aus Paris. In Belgien brennt das Hohe Venn. Mehr dazu ab 10 nach 12. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.